Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Case by Case oder Architektursprache?
Case by Case.
Und wie ist es bei Umbaukultur oder Neubau?
Muss ich mich da entscheiden?
Musst du nicht.
Gut.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Naja, immer halb voll natürlich.
Ralf Petersen gehört zu den Architekten, die ihre Architektur nicht aus einer formalen Handschrift heraus entwickeln, sondern aus einer präzisen Auseinandersetzung mit Ort, Aufgabe und Kontext. Architektur ist unheimlich komplex. Vieles hängt mit allem zusammen, sagt er. Daraus ergibt sich eine Haltung. Case by case, ohne Wiederholung, ohne bevorzugtes Material, ohne Stilzwang. Für ihn sind Grundriss, Schnitt und der Zwischenraum entscheidend, denn dort entstehen Beziehungen und Atmosphären. Seine Projekte werden weitergebaut statt ersetzt, transformiert statt gelöscht. Umbaukultur als Haltung. An der HFT Stuttgart versteht er Lehre als einen Prozess, der durch Offenheit, Praxisnähe und interdisziplinäres Denken lebt. In Venedig wiederum hat er mit dem Salon Verde einen Ort ins Leben gerufen, der Gespräche, Workshops und eine kleine Winterschool verbindet. Ein guter Zeitpunkt für einen Besuch bei meiner Kollegin Wiebke Becker und mir, Anna Otto-Sebizek, im Jung-Talks-Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei bist, Ralf.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne bei euch. Danke, Wiebke. Danke, Anna. Bin gespannt.
Wir haben heute eine Reihe von Themen, aber bevor wir tiefer einsteigen, starten wir erstmal mit einer Einordnung. Wo beginnt für dich eigentlich ein Projekt? Im Kopf, im Ort oder in der Aufgabenstellung?
Das hängt davon ab, case by case. Mal ist es so, mal ist es anders. Es gibt Projekte, die zu uns kommen. Die sind meistens verbunden mit einer Aufgabenstellung. In diesen Projekten kannst du sehr konkret arbeiten. Das einfachste Beispiel ist ein Wettbewerb. Ja, da gibt es konkrete Bedingungen. Und es gibt aber auch ganz freie Themen, Projekte, die wir uns sozusagen selber suchen. Wenn wir das Gefühl haben, man könnte an einer bestimmten Stelle etwas verändern, vielleicht etwas verbessern, wenn wir Chancen sehen, die Lebensräume zu verbessern oder nur Kleinigkeiten umzubauen, weiterzuentwickeln, dann machen wir das eben selbst. Dann beginnt das im Kopf oder mit der Erfassung, mit dem Blick. Und alles andere ergibt sich natürlich konsequent direkt im Anschluss. Also alles hängt natürlich mit allem zusammen.
Du sagst, Architektur ist unheimlich komplex. Vieles hängt mit allem zusammen. Was ist da für dich der erste Moment auch im Entwurfsprozess, in dem diese Komplexität eine klare Richtung bekommt?
Das ist ganz oft vom Zufall bestimmt. Für mich persönlich ist es extrem wichtig, den Ort zu kennen, wirklich da zu sein, hinzufahren. Und das nicht nur einmal. Beim ersten Besuch erfasse ich vielleicht so die Umgebung und das große Ganze, verstehe aber noch nicht genau, wie der Ort, an dem wir vielleicht bauen sollen, so in sich funktioniert oder was es da bisher so gibt. Und dann ist es meistens gut, wenn man einen Tag später nochmal da ist und etwas tiefer eintaucht in die Qualitäten dieses Ortes, in das, was schon da ist und versteht, woran man vielleicht anknüpfen kann. Wenn es ein leeres Grundstück ist, irgendwo auf der freien Wiese, ist es meistens schwieriger, eine eigene Antwort zu finden auf den Ort, weil dieser Ort praktisch nicht besteht, als wenn es einen Kontext gibt. Aber der Ort ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht es eigentlich gleich in den Entwurfsprozess. Es können erste Skizzen sein während der Zugfahrt zurück oder im Café nebenan. Texte, also irgendwelche Stichworte, die dir einfallen. Und so formt sich ganz schnell so ein Gespinst von Eindrücken, von Bildern, manchmal auch Referenzen, die einem gleich einfallen aus anderen Orten, an denen man vielleicht mal was Vergleichbares gesehen hat oder eine ähnliche Aufgabenstellung realisiert worden ist. Und dann wird es eben konkreter im Büro. Und das beginnt bei uns immer mit Modellen. Sehr schnell wird es bei uns physisch. Das sind dann Modelle im einfachen Maßstab mit einfachen Materialien. Und diese Modelle haben nicht die Aufgabe, den Bauherrn zu überzeugen durch ihre Repräsentationsqualität, sondern diese Modelle haben die Aufgabe, als Entwurfstool zu wirken. Also sie verdeutlichen uns die Dreidimensionalität, sie verdeutlichen uns aber auch vielleicht Materialien, Materialwechsel, wichtigere oder weniger wichtige Elemente in einem Konzept. Einfach dadurch, dass wir unterschiedliche Materialien miteinander kollagieren. Und diese Collagen im kleinen Maßstab, im frühen Stadium, unter denen sich alle Beteiligten im Team immer zu Beginn noch etwas völlig Unterschiedliches vorstellen, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Also die ersten Modelle setzen sozusagen die Fantasie jedes Einzelnen frei. Und dann wird weitergearbeitet und schnell verdichtet. Und nach diesen ersten Verdichtungsstudien, das geht wirklich sehr schnell, setzen wir uns gemeinsam mit den Ingenieuren, mit den Experten an den Tisch, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, und versuchen zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt auch deren Perspektive in solche Projekte einzubinden. Und das hat dann zur Folge, dass die Projekte immer, ganz gleich worum es sich handelt, zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt sehr viele Inhalte haben. Und zwar nicht nur die rein architektonisch formalen Inhalte, Städtebau oder Fassadenmaterialien oder so etwas, das ist eher sekundär, sondern es geht um Dimensionen, um Formen, um die Zwischenräume zwischen den Nachbarn und uns oder dem, was wir als Freiräume entwickeln wollen. Und deswegen sind die anderen Kollegen extrem wichtig. Und erst danach geht's dann in die detaillierte weitere Ausarbeitung. Also zu Beginn wollen wir den Fantasieraum der einzelnen Beteiligten sehr groß halten. Das geht durch solche abstrakten Entwurfskonzepte ganz gut. Aber diese Multiprofessionalität, viele Disziplinen frühzeitig an einen Tisch bringen, ist ein wichtiger Aspekt bei allen Projekten.
Du hattest gerade auch Materialien genannt. Lass uns einmal bei dem Stichwort bleiben. Bei euch fällt auf, dass die Materialien keine ästhetischen Vorlieben bedienen, sondern sie scheinen eigentlich die logische Konsequenz im jeweiligen Projekt zu sein. Worin zeigt sich für dich eine gute materialbezogene Entscheidung?
Ja, ich finde, das gut, hast du gut beschrieben. Sie haben was mit dem Projekt zu tun und sind immer aus diesem Projekt heraus entwickelt. Also es gibt ja meistens übergeordnete Begriffe. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Grammer, das wir in Amberg gebaut haben, zusammen mit François Jourdain. Die Aufgabenstellung des Projekts war eine große Produktionshalle mit der Integration des Engineering für Möbelprodukte. Ein langes Haus, 300 Meter lang, 50 Meter breit, am Rand eines Naturschutzgebiets. So, jetzt könnte man sagen, ganz einfach, wir bauen ein Tragwerk, machen das ganz flexibel und reden über flexible Architekturen und mobile Wandkonstruktionen, unabhängige Leitungstrassen oder Infrastrukturtrassen, reden über logistische Notwendigkeiten und den Wärmeschutznachweis oder so etwas. Aber das war nicht unser Thema, sondern das war klar, das Raumprogramm musste abgebildet werden, der Grundriss muss funktionieren, das Dach muss dicht sein, das ist ja alles klar, selbstverständlich. Und natürlich muss es auch sustainable sein. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, über die man nicht gesondert nachdenken muss. Viel wichtiger war es uns, diesen Ort zu erfassen. Und es war eben ein Gewerbegebiet, aber dieses Gewerbegebiet war relativ neu eingerichtet auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz, der lange nicht mehr genutzt worden war und so zu einem Biotop geworden ist. Aber jetzt war es im Gewerbegebiet, nur grenzte unser eigenes Grundstück direkt an die verbliebenen Teile des Naturschutzgebiets. Und das ist natürlich ein spannender Raum. Wenn man sich den genauer ansieht, dann merkte man, da ist die Erde ziemlich umgewühlt worden durch irgendwelche Panzerfahrten. Da hat es das Unterste nach oben gedreht und da liegen dicke Felsbrocken, die vielleicht mal ganz woanders gelegen haben, flankiert von Waldstücken. Diese Bilder, die wir da gesehen haben, die prägen sich ein und deswegen haben wir mehr mit dem Thema Fels gearbeitet. Also das war so das, was sich herauskristallisiert. Wir schmeißen da jetzt so einen Stein rein und dieser Stein, dieser Fels, hat dann dieses Raumprogramm. Ja, aber es muss ein Fels sein, ein Stein. Und wir haben uns wahnsinnig lange mit dieser Frage befasst, wie können wir einen Fels bauen, ohne dass wir jetzt irgendwelche Abdrücke nehmen von einem naturalistischen Felsen und das nachgießen in Beton oder so. Wie können wir die Idee dieses Felsen abstrahieren und implementieren in diesen Naturpark sozusagen? Und dazu war es dann eben erforderlich, eine entsprechende Formsprache, eine Materialsprache zu erfinden. In dem Fall waren es vorgefertigte Betonteile, die mit einer ganz bestimmten Textur relativ grob vorformuliert worden sind und gefertigt worden sind und die wir dann in unterschiedlicher Drehung auf der Baustelle verwendet haben. Wir haben sie mal um 180 Grad gedreht. Also mit einem und demselben Teil hatten wir zwei Möglichkeiten. Ja, und das Ganze haben wir dann zweimal gemacht und das dann mehrfach miteinander vertauscht und in unterschiedlichen Rhythmen eingebaut. Und so ergab sich ein Bild, das keine Serialität hat, sondern irgendwie etwas Freieres ist und tatsächlich an so etwas Ähnliches wie einen geschliffenen Stein oder ein Stück Kohle oder irgendwas Ähnliches stark erinnert. Und das Ganze wurde dann eingebunden in eine sehr plastische Landschaftsgestaltung, die Erdhügel an die Fassade herangeführt hat und so wellenförmig sozusagen hat anbranden lassen gegen diesen Felsen. Und an manchen Stellen gibt es dann pointiert Baumpflanzungen und anderen wieder nicht. Und so plötzlich hat man das Gefühl, ja, das ist jetzt doch ein bisschen mehr als eine Produktionshalle. Der zählt ein bisschen mehr. Hat aber nicht mehr gekostet, sondern nur das Nachdenken war notwendig.
Spannend. Viele deiner Projekte, die entwickeln sich über Jahrzehnte ja auch weiter. Was lernt man über die eigene Architektur, wenn man sie später wieder anfasst, transformiert oder aber auch sogar mit einer neuen Hülle versieht?
Naja, hoffentlich entwickeln sie sich über Jahrzehnte weiter. Also wenn wir über Sustainability diskutieren, und das tun ja alle, dann muss man vor allen Dingen die Schönheit der Gebäude beachten. Alles, was schön ist, schützen wir ja und sorgen dafür, dass wir lange Freude daran haben. Und so geht es mit Gebäuden eben auch. Und wenn die Gebäude gut sind, schön sind, wenn die Menschen das mögen, dann schützen sie oder entwickeln sie auch weiter. Bauen sie mal um und so, das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt ist, was lernt man, wenn man es fertig gemacht hat? Also der erste Lernprozess setzt sofort ein nach Fertigstellung. Man weiß gleich, was man hätte anders machen können und was man beim nächsten Mal anders machen würde. Ist normal. Da darf man sich nicht ärgern, man muss es nur registrieren. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich wahnsinnig gerne unsere alten Projekte besuche. Ich fahre einfach gerne hin und gucke mir das an. Und ich will fast sagen, bei allen Projekten kann man sagen, sie altern sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, manche Kommentare legen das nahe, sie sind zeitlos. Sie altern formal gut. Und konstruktiv auch, weil sie konstruktiv richtig gebaut sind. Also mit den Dachüberständen an der richtigen Stelle und so weiter. Und mit den Fundamenten und den Sockeln, da wo man sie braucht. So ganz simple Dinge, die jeder Handwerker über Jahrhunderte gelernt hat, die sind ganz wichtig. Dann bleiben die Häuser in einem guten Zustand. Jetzt ändern sich natürlich Anforderungen an Produktionsprozesse, an Betriebsabläufe und so weiter. Und dann ist es immer ganz gut, wenn ein Unternehmer, ein mittelständisches Unternehmen, das Haus nicht komplett abreißen muss, sondern wenn man es umbauen kann, weiterbauen kann. Es gibt Projekte, die haben wir 5-mal weitergebaut und ergänzt. Dann gibt es Projekte, die wir in einer komplett neuen Hülle ausstatten. Klar, es gibt natürlich andere Wärmeschutzanforderungen in der Zwischenzeit. Also allein die energetische Frage führt bei manchen Eigentümern und Bauherren dazu, das Projekt komplett zu überdenken. Sie rechnen sich das klipp und klar durch und sagen, ich habe da eine andere Anforderung. Wir haben möglicherweise ein großes Potenzial an Energieeinsparungen. Dann setzt man sich damit auseinander und selbstverständlich fließen dann alle die Aspekte ein, von denen wir glauben, dass sie zu einer Verbesserung des Gebäudes führen. Das ist nicht nur einfach eine Renovierung und es ist nicht nur ein Facelift, sondern wir wollen dann schon zum Ausdruck bringen, dass sich vielleicht auch die gesamte Denke etwas weiterentwickelt hat. Und das kann das Gebäude zeigen. Wenn so ein Haus 25 Jahre alt ist, dann ist meist die Belegschaft auch schon wieder eine andere und die bekommt dann einen neuen Ort, mit dem sie sich wieder identifizieren kann. Und so entwickelt sich das permanent weiter. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn so ein Gebäude nicht entfernt werden muss, sondern man an gleicher Stelle mit der gleichen Grundstruktur Neues installieren kann.
Jetzt wurde ja nochmal ganz deutlich, Umbaukultur ist für dich also eine Haltung. Was braucht es denn, damit Weiterbauen insgesamt in Deutschland nicht die Ausnahme bleibt?
Also ich glaube, die Ökonomie wird das entscheiden. Ja, also es ist viel zu teuer, ein Haus abzureißen und durch ein neues Gebäude zu ersetzen. Dann muss das neue Gebäude schon wahnsinnig viel mehr können als das alte. Und das ist ganz oft überhaupt nicht der Fall. Und es geht sicher nicht darum, einer modischen Erscheinung zu folgen und dafür ein ganzes Gebäude zu entfernen, sondern es geht immer darum, herauszufinden, was so ein Gebäude, so eine Struktur kann. Und dafür ist natürlich, wenn man neu plant, extrem wichtig, dieses Umbauen und das Weiterbauen von vornherein zu berücksichtigen. Und das ist ja nichts Neues. Also wir erfinden ja da überhaupt nichts Neues, sondern das haben ja andere Generationen vor uns immer schon so gemacht. Ich sitze jetzt gerade in unserem Büro in Berlin. Das ist eine Etagenfabrik aus dem 19. Jahrhundert. Tragende Wände, große Fenster, nur eine Stütze in der Mitte des Raumes und drumherum 200 oder 250 Quadratmeter frei verfügbare Fläche, die man irgendwie gliedern kann. Hier gab es eine Wäscherei, hier gab es eine Klavierfabrik, hier gab es eine Schlosserei, hier gab es verschiedene Planungsbüros. Im Moment sind hier viele Grafik- und Designunternehmen untergebracht. Wir wohnen hier Man kann alles Mögliche tun und kann es leicht wieder verändern, ohne in die Substanz des Gebäudes einzugreifen. So haben Menschen immer schon gedacht, weil die Ressourcen begrenzt waren, weil das Material nur einmal eingesetzt werden konnte und es hat niemand daran gedacht, dass man möglicherweise abreißt, um was Neues zu errichten, sondern selbstverständlich hat man es so geplant, dass man es jederzeit verändern konnte. Da müssen wir einfach zurück zu diesem Denken. Dieser permanente Wunsch, alles zu erneuern und Altes durch Neues zu ersetzen, führt ja nicht zu einer Verbesserung. Er führt vielleicht zu einer Veränderung, aber nicht zu einer Verbesserung. Verbessern kann man auch das, was schon vorhanden ist. Und ich glaube, das ist eine Frage des Mindset und nichts anderes. Interessanterweise plädieren ja die meisten Menschen genau dafür. Also ressourcenbewusst umzugehen mit allem, was man verwendet, Recycling zu betreiben. Das zirkuläre Bauen ist plötzlich der heiße Scheiß. Das muss man unbedingt machen. Gleichzeitig rennen alle zu Primark und kaufen sich kistenweise Klamotten, die sie schon in 2 Wochen wieder wegwerfen. Da passt irgendwo im Mindset etwas nicht zusammen. Das meine ich damit. Also ich glaube, das ist entscheidend. Und da sind die Alten eben gar nicht so blöd gewesen, sondern sie haben an die Zukunft gedacht bei dem, was sie getan haben. Und nicht nur an morgen, sondern auch an übermorgen.
Ja, da ist eine Menge dran, was du gerade gesagt hast. Wenn wir den Blick jetzt nochmal wenden auf ein ganz anderes Feld, was ja dich auch ganz stark umtreibt. Du nennst die Professur auch ein Inspirationsfeld. Was inspiriert dich im Besonderen mit dem Umgang jetzt auch mit deinen Studierenden oder was fordert dich da auch heraus, Ralf?
Ja, also das ist das Schöne in der Lehre. Wir sind ja total frei bei dem, was wir machen. Wir können Aufgaben auswählen, die wir stellen wollen. Wir können die Lehrformate selbst gestalten. Das ist ein außergewöhnliches Privileg und gibt uns die Möglichkeit, Aufgaben zu stellen, die nicht mehr für uns selbst, sondern vielleicht auch für uns als Gesellschaft interessant sind, die wir in einem Büro gar nicht bearbeiten können, weil wir dafür nicht die Zeit und nicht die Ressourcen haben. Das können wir aber mit unseren Studenten machen und vor allen Dingen sie herausfordern, weiterzudenken, die gängigen und die eingeübten Denkschemata zu verlassen, zu verstehen, wie vielleicht andere Generationen von Architekten vorher mal gedacht und weiterentwickelt haben, Jean Prouvé zum Beispiel oder auch andere, und mit einem möglichst befreiten Denken eigene Wege zu finden. Keine Angst davor zu haben, etwas falsch zu machen, sondern wir testen. Es ist ein großes Testfeld. Und das, finde ich, macht großes Vergnügen zum einen, bringt aber auch alle Beteiligten wesentlich weiter. Weil wir gelöst von praktischen, ökonomischen, verwaltungsrechtlichen Themen an Architekturthemen arbeiten können, die wirklich wichtig und interessant sind. Und das wiederum ist hilfreich für die Studenten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es hilfreich für unsere praktische Arbeit im Büro. Denn wir profitieren natürlich auch davon. Und darüber hinaus haben wir bei uns eine sehr sympathische Fakultät und ambitionierte Kollegen, mit denen die Diskussion auch Spaß macht.
Wir haben auch noch ein Zitat von dir dabei. Du sagst, wir simulieren die Realität. Was ist denn die wichtigste Realität, die Hochschulen heute vermitteln müssen?
Na, ich glaube, dass die Zeit der großen Architekturstars und der Einzelpersonen mit bestimmten Images zu Ende geht. Unsere Aufgaben sind so hochkomplex, darüber hatten wir ja schon kurz gesprochen, dass du sie alleine nicht bewältigen kannst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle Optionen, die uns zur Verfügung stehen, frei und unvoreingenommen nutzen. Und dazu zählt vor allen Dingen die Expertise anderer Fachleute, Ingenieure, Designer, Landschaftsarchitekten, Gärtner, Menschen, die mit der Architektur leben müssen. Diese Menschen sind extrem wichtig in einem kreativen Prozess und das muss trainiert werden. Und das trainieren wir bei integrierten Projekten. Das ist das Kernstück unserer Lehre an der HFT. Und wir haben das ausgedehnt auf neue Formate, die wir MAKE nennen, also machen. Und das setzt sich zusammen aus MA für Master aus Architektur, KE, Klimaengineering. Und gleichzeitig sind es die Bauingenieure von der Nachbarfakultät. Und dort wird dann in Teams zusammengearbeitet mit völlig unterschiedlichen Personen, die kennen sich nicht, wenn wir mit den Projekten beginnen, sondern sie lernen sich kennen. Sie lernen sich schätzen, weil wir sie alle auffordern, frühzeitig im Entwurfsprozess mitzuwirken. Also auch die Ingenieure müssen mitwirken, damit sich niemand zurücklehnt und sagt, mach du das mal den Entwurf fertig und anschließend komme ich. Denn das ist eine Denkweise, wie wir es ja gerade überwinden wollen. Also dieses sehr, sehr frühe Zusammenwirken, das Bewusstsein jedes Einzelnen, ich kann einen guten Beitrag leisten, auch wenn es um ein Wohnhaus geht und ich bin Ingenieur. Das Bewusstsein muss entstehen. Gleichzeitig lernen sie miteinander zu kommunizieren. Die Sprache der Architekten, die Sprache der Ingenieure unterscheidet sich untereinander und beide Sprachen unterscheiden sich von unserem normalsprachlichen Umgang. Also das alles muss man trainieren, um selbstbewusst das Studium zu verlassen und anschließend in die Praxis einzusteigen. Und das ist mein vorrangiges Ziel. Ich möchte, dass die Studenten, die uns verlassen aus dem Bachelor oder aus dem Master, dass die ein großes Selbstbewusstsein mitnehmen, selbst wenn sie nicht alles wissen, zumindest sich im Klaren darüber sind, dass sie alles können und sich alles aneignen können und wissen, wie und wo es geht. Das ist das Ziel.
Du sagst ja auch, dass die digitale Generation grundsätzlich anders denkt, manchmal inspirierend, aber manchmal auch überfordert. Welche Fähigkeiten, neben denen, die du gerade schon beschrieben hast, brauchen denn junge ArchitektInnen heute dringender, als es vielleicht auch frühere Generationen gebraucht haben?
Na, ich glaube, die Fähigkeiten bleiben immer die gleichen. Selbstverständlich ist es völlig unabdingbar, mit den neuen Tools zu arbeiten. Und da meine ich jetzt nicht irgendwelche CAD-Programme, sondern wirklich auch KI. Ja, also das Planen und Bauen wird sich total verändern durch KI. Und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Darüber muss man sich bewusst sein. Und das ist eine große Chance, glaube ich, weil es uns die Möglichkeit bietet, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist der Lebensraum, den wir gestalten. Und es ist der Umgang mit anderen Menschen und mit der Natur, mit den Naturräumen. Denn alles, was wir tun und bauen, ist natürlich immer ein Eingriff in einen Naturraum. Also sich das bewusst zu machen, sich mit diesen Fragen stärker auseinanderzusetzen, Lösungen dafür zu finden, und zwar selbstgefundene Lösung, nicht KI-generierte Lösung. Also das Bewusstsein, das eigene Bewusstsein zu schärfen, weiterzuentwickeln, das ist wichtig. Das war es aber immer schon. Das ist nicht eine Herausforderung an die Digital Natives, sondern es war immer schon so. Und da ist es hilfreich zu beobachten, sehr genau hinzusehen, wie bestimmte Details aussehen, sehr genau hinzusehen, wie Häuser konzipiert sind, warum ein Gebäude gut funktioniert oder warum nicht, warum das eine Haus möglicherweise schneller Schaden nimmt durch Witterung als andere, das zu verstehen. Und da sind so einfache Dinge wie Skizzieren sehr wichtig. Also nicht mit der Kamera herumlaufen und knipsen, denn nur wenn der Stift in der Hand ein Gebäude abbildet, muss man sich überlegen, was man eigentlich darstellen will. Und damit ist zumindest dieser Zeichenprozess einmal durchs Gehirn gelaufen. Nicht vom Auge direkt in die Hand, sondern einmal durchs Gehirn. Und das passiert beim Knipsen eben nicht. Also Wahrnehmung schärfen, Wahrnehmung trainieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sensibilitäten entwickeln für die Bedingungen von Leben und von Zusammenleben. Auch die Fragestellung, wie können wir unsere Städte eigentlich künftig konzipieren? Und wie müssen Städte aussehen, damit sie gut altern können, damit sie gleichzeitig von allen Menschen jeder Generation gut genutzt werden können und sie eine hohe Lebensqualität bereitstellen. Das sind ja die Aufgaben von den Architekten und Stadtplanern. Also wer soll das sonst machen? Ja. Da hilft es, wenn wir die technischen Mittel so einsetzen können, dass Routineaufgaben wie Baukonstruktion oder sonstige Dinge von den CAD-Systemen, von KI-Formaten übernommen werden können und wir uns keine Zeit damit rauben, ja.
Aber das ist ja das Gute, dass dann eben Zeit für diese kreativen Dinge und fürs nochmal genauer hinschauen, für das Bewusstsein dadurch auch im Idealfall auch wirklich freigesetzt werden. Lass uns aber nochmal zu einem ganz anderen Projekt kommen, das weder klassisches Büro noch Ausstellung ist. Das ist der Salone Verde und er ist eher ein kultureller Resonanzraum. Welche Frage stand am Anfang dieses Ortes?
Die Grundlage überhaupt dort etwas zu machen, ist in völlig anderem Zusammenhang entstanden. Es war in den USA. Wir haben zeitweise in den USA gelebt. An der Rhode Island School of Design konnte ich unterrichten über ein Semester. Und es stand durchaus die Frage im Raum, vielleicht in den USA zu bleiben. Es war da einfach wahnsinnig kollegial, es war schön, es war eine tolle Lebensumgebung in der Nähe des Atlantik. Es gab eine tolle Nachbarschaft. Mein Eindruck und meine Einschätzung Amerikas und Amerikaner hat sich in dieser Zeit total verändert. Und ich hatte große Lust, noch Zeit da zu verbringen und vielleicht auch ein paar Jahre da zu verbringen. Die Frage war dann, wenn wir zurückgehen, dann müsste es irgendwas geben, was zusätzlich ist. Also nicht nur Hochschule oder Büro, sondern es muss irgendein Projekt dazukommen. Etwas, was diese Lebensqualität in Rhode Island kompensieren kann, die dann eben nicht mehr zur Verfügung steht. Durch meine relativ früh entwickelte Affinität zu Venedig war das gleich klar. Das müsste irgendwas in Venedig sein. Und wir hatten Glück, dieses Gebäude zu finden, das seit vielen hundert Jahren nicht renoviert war und sozusagen kurz vor dem Zusammenbruch stand. Ja, und die erste Idee war dann natürlich sehr schnell renovieren und fertig machen. Am besten mit einer guten, kompakten Bautruppe, mit einem guten Team aus Berlin, die wissen, wohin wir wollen, die das Projekt schnell durchziehen können, sodass wir innerhalb von 3 bis 6 Monaten die Renovierung durchgeführt haben. Und dann kann man damit beginnen, dort Ausstellungen zu entwickeln oder Workshops durchzuführen. Das war der erste Gedanke.
Und was kam dann?
Dann kam Soprintendenza. Das ist das erste Wort, das ich gelernt habe. Das ist der Vorstand der Denkmalschutzbehörde. Und die haben als allererstes klargemacht, dass wenn wir an den Wänden etwas verändern, also wenn wir die deformierten oder zum Teil auch zerstörten Mauerwerksteile austauschen wollen, das natürlich tun können, aber das müssten wir dann tun mit Ziegelsteinen, die so in etwa dasselbe Alter haben, also circa 800 Jahre.
Okay.
Das können die Berliner schon mal nicht mehr und es wurde relativ schnell klar, das geht nicht einmal mit italienischen Bauunternehmen, sondern du brauchst Handwerker aus Venedig. Denn man kann nicht ohne weiteres mit einem Autokran da Materialien anliefern, sondern man muss es schon mit den Booten irgendwie organisieren. Die gesamte Entsorgung ist völlig anders. Ja. Und so wurden dann eben Steine ausgetauscht und dieser venezianische Bauunternehmer, der hat das, also die Problematik gleich heruntergespielt. Das ist auch für ihn selbstverständlich, dass man das machen kann und dass man das tut. Und er hat auch keine Probleme von anderen Baustellen, entsprechende Ziegel zu beschaffen. Also irgendwo wird es ausgebaut, so ist es in Venedig. Man baut was aus oder was um, dann wird es woanders wieder eingebaut. Es wird natürlich nicht weggeworfen, sondern sie werden gesammelt und woanders eingebaut. Und so kamen dann die ersten 25 Steine und Ziegel von der einen Baustelle zu uns. Das Problem war, wir mussten so ungefähr 1500 oder 1700 Steine austauschen. Das zeichnete sich dann ab, dass es sehr lange dauern wird. Und so hat sich das Tempo völlig verändert. Und für mich bedeutete das dann auch wirklich nochmal ganz neu diesen Ort denken und den erstmal kennenlernen. Also je länger das dauerte, desto mehr Gelegenheit hatte ich ja, den Ort kennenzulernen, jeden einzelnen Stein anzusehen. Jedes einzelne Graffiti, das im Laufe der Jahrhunderte da irgendwo entstanden ist, zu erkennen, die Historie ablesen zu können aus dem, was man vorfindet. Es war und ist heute noch ein extrem spannendes Projekt. Und so ist das entstanden und es ist ganz langsam vorangegangen. Wir haben uns wirklich mit jeder Fragestellung, wie wollen wir die Wände behandeln, wie wollen wir die Fußböden behandeln, wie wird beheizt oder wie wird gekühlt, was machen wir mit dem Tragwerk, wie wird es verstärkt, tauschen wir etwas aus oder nicht, wie behandeln wir die Oberflächen im Innenhof und welche Nutzung soll es eigentlich haben. Also all diese Themen wurden dann oft hin und her gedreht. Wir haben es mit Freunden diskutiert. Über so eine lange Zeit gewinnst du natürlich auch Freunde in so einem Ort und haben viele Fragen gemeinsam vor Ort diskutiert, bis es am Ende so geworden ist, wie es jetzt ist. Kleine Schritte müssen wir ja noch ergänzen und das ist so die Geschichte des Ortes. Und am Anfang dachte ich, jetzt kommen wir hierher, wir wissen ja, wie es geht und verändern mal schnell den Ort. Und am Ende war es dann so, dass der Ort mich tatsächlich verändert hat. Das Denken sehr stark verändert hat und auch vieles, was an Wissen und an Kenntnissen bei mir eigentlich vorhanden war, teilweise schon seit meiner Kindheit, wieder freigeräumt hat.
Echt spannend. Wir haben uns ja im Sommer dort getroffen und ich kann mich sehr genau entsinnen auch an eine Geschichte, die du mir da erzählt hast. Und ich habe ja gesehen, wie deine Augen leuchten, wenn du über diesen Ort sprichst oder auch eben über die Details, die ihr dort berücksichtigt habt, die Zusammenarbeit mit den dort ansässigen Handwerkern. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch eine Menge mit dir wirklich gemacht hat, weil es einfach traumhaft ist. Und wer noch nicht da war, das lohnt sich auf jeden Fall.
Wir kommen auch langsam schon zum Abschluss des Podcasts, aber haben noch eine persönliche Frage wie immer mit dabei. Ralf, welches Gebäude des Zeitgeschehens hättest du gerne entworfen?
Es gibt vielleicht zwei Gebäude oder drei, die mich stark beeindruckt haben, lange bevor ich mit der Architektur begonnen habe oder begonnen habe, Architektur zu studieren. Das erste war das Musiktheater in Gelsenkirchen von Werner Runau. Ein fantastisches Gebäude aus 1961, das eine komplett neue Raumkonstellation realisiert hat und vor allen Dingen geprägt wird durch große Kunst von Yves Klein, Jean Tinguely, Uecker und anderen, mit denen Runau über Jahre dort zusammen gelebt, gearbeitet und das Projekt realisiert hat. Dieses Haus hat mich berührt, als ich das erste Mal da war, mit 3 Jahren, zum Weihnachtsmärchen. Das war sehr eindrucksvoll, dass Architektur diese Räume etwas bewirken können. Das habe ich nicht vergessen, noch lange bevor ich überhaupt wusste, dass dieses Wort Architektur überhaupt existiert. Das zweite, ein paar Jahre später, war das Rathaus in Mal von Bakema. Ich glaube, ich war 7 Jahre alt und dort zu einem Klavierwettbewerb Jugend musiziert. Also dieses Haus hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, habe mir das angesehen. Das ist wirklich fantastisch und bedeutete für mich aus dieser Kinderperspektive irgendwie die große weite Welt. Ja, das hat mich sehr stark beeindruckt und ich glaube, zu der Zeit ist da schon was getriggert worden. Also ich war eigentlich von dem in dem Moment für die Musik verloren, aber dafür dann für die Architektur bereit. Und ganz entscheidend dann später, kurz bevor ich mich dann tatsächlich für die Architektur entschieden habe, war es diese erste Begegnung mit dem Centre Pompidou. Und ich hatte das große Glück, Richard Rogers zufällig in London in einem Restaurant zu treffen und mich quasi bei ihm bedanken konnte, dafür, dass er mir diesen Move zur Seite nochmal gegeben hat durch dieses Projekt und damit den Weg gezeigt hat in die Architektur. Ja, bei den beiden anderen Projekten ist es so, dass wir das Glück hatten, bei beiden Projekten in unmittelbarer Nachbarschaft selbst zu bauen. Und ich glaube, das ist jedes Mal eine ganz gute Ergänzung geworden.
Ja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den persönlichen Einblick.
Danke euch.
Vielen Dank, Ralf. Und vielen Dank für deine Zeit und auch die inspirierenden Worte. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.